gesti e parole, sei un'illusione d'amore, ma oggi parlo solo con te, ma oggi
parlo solo.
La Chimera, gesungen von Francesco Wilking aus dem Film Spaziergang nach Syrakus. Wir haben eben gerade ein kleines Gespräch gehört, welches ich führen konnte mit Charlie Hübner, dem Schauspieler und Hauptdarsteller aus dem Film und dem Regisseur des Films, Lars Jessen, der auch ganz unterschiedlich unterwegs ist, der zuletzt eine Dokumentation über den Wahlkampf von Robert Habeck, grünen Spitzenpolitiker, gemacht hat. Und Spaziergang nach Syrakus läuft im kleinen Kino, im Kinoclub am Höschlerufer. Die Vorstellungen bis Mittwoch sind allerdings schon ausverkauft. Und da ist es gut, dass es auch das große Kino gibt und dieser Film läuft. Wir weisen dann auch nochmal drauf hin. Vorher wollen wir aber nochmal ein paar Sätze über den Film selbst verlieren.
Ja, sehr
gerne.
Wir haben
ja schon mitbekommen, was alles so mit Thema ist. Charlie Hübner hat ja gesagt, es geht um die Entscheidung eines Menschen zwischen persönlicher Freiheit und eben der Freiheit oder der Entscheidung nach Liebe, also ob man sich für eine Partnerin entscheidet, in dem Fall eben seine Ehefrau in der DDR. Und du kannst ja auch mal sagen, wie du den Film empfunden hast, weil der ja eher so fast melancholisch auch zum Teil daherkommt.
Ja, also das ist auch das große Thema. Also wir folgen wirklich diesem Charakter, dieser Figur von Charlie Hübner verkörpert, die wirklich diese Sehnsucht auch für mich präsentiert hat. Also das kommt in vielen Kleinigkeiten immer raus, gerade wenn er zum Beispiel mal abends kocht oder so. Und es darum geht, für viele ist das natürlich ein einfacher Satz zu sagen, oh, wir hatten keinen, wie heißt dieser Reibekäse? Parmesan.
Parmesan, ja.
Und er da halt erzählt, wie er mit seinen Mitteln das hergestellt hat. Das ist natürlich zum einen Nostalgie. Er ruht sich aber nicht darauf aus und das finde ich halt ganz toll, weil hier sollte dieser Käse einfach für etwas stehen. Das klingt ein bisschen albern, das hat der Film aber ganz oft gemacht. Wir befinden uns auch, das muss man sagen, so eine andere Welt ist das. Das sind also er ist jetzt kein Akademiker, wird auch erklärt, aber seine Frau ist Ärztin, die haben ein Gartenhaus, ein großes. Also ich finde, das ist auch eine andere Sichtweise so gewesen und ich hätte es mir nur, also ich fand ihn charmant und ich fand ihn wundervoll, diese Melancholie. Doch muss ich ganz klar sagen, hätte ich mir mehr, also mir hätte es auch gereicht, wenn die Reise gar nicht stattgefunden hätte nach Italien. Ich glaube, mir hätte es gereicht, dass dieser Mikrokosmos, dieses Fernweh einfach zu symbolisieren, das in uns alle innewohnt, das ist die große Stärke des Films. Und dann hast du diesen, mir fällt da so ein, so diesen Brocken Charlie Hübner, so wie so eine, wie eine Bowlingkugel, die in Slow-Mo durch die Gegend und wie er reagiert. Und das ist so toll. Und da muss ich auch mal jetzt hier, die eine, die du befragt hast, hat ja auch gesagt, dass man ihn immer so gerne sieht. Ich finde, dieser und der letzte Film von ihm sind gar keine Artus-Filme, aber was er auf jeden Fall ist, dass man ihm unfassbar gerne folgt. Also, dass der spielt so richtig schöne Typen, aber nicht aufgesetzt, nicht übertrieben. Und gerade auch, seine Frau hat ja wohl auch die Love Interest in dem Film gespielt, oder die sind ja zusammen.
Lina Beckmann
und
ist die
Lebensgefährtin
von
das nicht.
Charlie Hübner. Ja.
Ich wusste das nicht. Die Chemie ist so wundervoll und das sind so wundervolle Figuren, wundervolle Charaktere, dass mich drumherum dieses, du hast schon recht, in der zweiten Hälfte ist es ja eher die Entscheidung, Liebe oder meine eigene Liebe. Muss man auch mal so ganz klar sagen.
Ist eine egoistische Entscheidung.
Es ist nur und das wird nicht ausdifferenziert. Und das finde ich dann schade. Ich finde, er hat im ersten Teil sehr viel klar und gut gemacht und hat dann im zweiten Teil sich so ein bisschen darauf verlassen, ja, dann bin ich in Italien und dann bin ich auf dem Berg und dann gucke ich das. Das war mir dann zu verklärtes, romantisches Postkartenkino. Und das fand ich einfach schade.
Insgesamt dennoch ein sehenswerter Film, um das kurz zu ergänzen. Ich gebe das jetzt nur noch so als Hintergrund mit an die Hand. Ich glaube, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich gebe dir recht, dass der stärkere Teil des Films von Spaziergang nach Syrakus in den ersten beiden Dritteln des Films
liegt. Wie viel nicht ausgesprochen
und das ist,
wird.
Es geht ja eine Stunde ins Land, bis es dann zu der eigentlichen Flucht kommt.
Richtig.
Da verrät man auch nicht so viel, weil am Anfang wird es eine Rahmenhandlung des Jahres 2006 eingebettet, wo er in Italien ist, die Hauptfigur Paul Gombitz. Und man also schon weiß, die Flucht ist offenbar gelungen. Er erzählt es dann einem Freund, wie das damals genau gelaufen ist. Und vielleicht war natürlich für die Macher des Films ein bisschen das Problem, hätte man jetzt einfach eine Geschichte komplett frei erfunden, hätte man vielleicht genau das, was du jetzt auch gesagt hast, gesagt, wir lassen es einfach offen und es spielt die ganze Zeit in der DDR und wir gucken mal oder es bleibt, weil das wirklich die Stärke ist. Es basiert, deswegen ergänze ich jetzt einfach nur, das ist jetzt wurscht für den Film, aber man hatte eben eine Romanvorlage von Friedrich Christian Delius, in den 90ern schon erschienen, Spaziergang von Rostock nach Syrakus, und die Geschichte des Paul Gompitz basiert wiederum zu 90% auf einer realen Person, Klaus Müller, der eben genau diesen Spaziergang gemacht hat, allerdings nicht im Jahr 1989 die Flucht, sondern 1988 und dann wieder die DDR zurückgereist ist. Das muss man für den Film jetzt nicht wissen. Ich sage es nur, dass das sicherlich beim Schreiben des Drehbuchs das Problem war, dass man ja sich an den Roman halten musste. Es wäre ein bisschen seltsam gewesen, wenn man die Flucht nicht erzählt hätte, aber ich gebe dir, um das nochmal zu sagen, vollkommen recht. Ich habe es auch von anderen gehört, dass viele gesagt haben, die Geschichte in der DDR und wie er da auch versucht, das Geld zu sammeln, wie er nicht ehrlich zu seiner Frau ist, da liegen die starken Szenen eigentlich.
Richtig.
Und dann wird es ein wenig ein anderer Film auch im Tonfall.
Das richtig. Und das Kino, die Reise, also Warten auf Godot, Godot kommt auch niemals. Also das ist nicht schlimm in einem Titel etwas oder in Fight Club wird nicht die ganze Zeit gekämpft. Also das ist ja ein Titel für etwas. Und
rein künstlerisch wäre das die interessante Entscheidung gewesen, es ja, einfach komplett offen zu lassen, ob er es je nach Syrakus schafft
genau,
oder nicht.
Genau, und auch warum nicht auch zeigen, wie jemand damit umgeht mit diesem Fernweh und vielleicht auch jetzt auch mal ehrlich zu sein, es wird mir dann auch immer zu positiv dargestellt, wie viele Leute sind denn daran wirklich zerbrochen, wie viele sind dem Alkoholismus verfallen, wie viele haben wirklich ihr Leben nur noch dahin meandert, weil sie nicht mehr die Freiheit genießen konnten, die sie gerne haben würden, und das sind für mich die wichtigeren Filme, und das ist hier ein locker leichter Sommerfilm, der positiv für alle Beteiligten mehr oder weniger ausgeht, kann ich auch mal so sagen, aber ich sag auch hier, die wahre Bedrohung, der wahre Zwang, den werden wir heutzutage nicht mehr nachvollziehen können. Und das ist aber ein Thema, was mir meiner Meinung nach immer zu dramatisch aufgezählt wird und nicht psychologisch. Aber der Film geht die richtige Richtung. Er geht wirklich die moralischen Fragen großartig an. Und deswegen ist das ein zu empfehlender Kinofilm.
Und wir haben schon gesagt, im Kinoclub, die Vorstellungen sind ausverkauft, aber es gibt noch das große Kino namens Sinistar und da kann man sich Spaziergang nach Syrakus auch weiter anschauen.
Wundervoll angucken.
Er läuft da wirklich in der frühen Abendschiene, 17.30 Uhr und dann kann man ihn auch sich teilweise 19.50 Uhr anschauen. Also guckt mal unter sinistar.de, da wirklich Empfehlungen. Es ist schon ein ziemlich gelungener Film, muss ich sagen, bei dem wir auch mit ein wenig Melancholie beide, glaube ich, rausgegangen sind, was aber auch an der Musik liegt, und wir hören jetzt hier nochmal einen weiteren Titel, wir haben eben schon den Namen gehört, Fabrizio De André, Hotel Supramonte.
E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta. Col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'Hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo, così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è, dov'è il tuo cuore? Ma dove è finito il tuo cuore? E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore?
Spiel doch mal was Ruhiges, ist mir noch so eine Erinnerung, als ich mal ein Konzert besuchte, wo 5 ruhige Nummern hintereinander waren und das dann demjenigen gereicht hat und der nach vorn zur Band, die Peschmot in dem Fall, gebrüllt hat, spielt doch mal was Ruhiges. Und das habe ich jetzt auch gerade gedacht, wir sind heute sehr ruhig, das war natürlich ironisch gemeint, mit es sollte eigentlich mal ein bisschen schneller sein, aber wir sind heute sehr ruhig unterwegs, was aber daran liegt, dass die Filme, die wir zum Teil besprechen, auch einen ruhigen Grundton haben und dieser Song von Fabrizio De André, Hotel Sobramente, kommt eben auch vor im Film Spaziergang nach Syrakus und dieser Film, der trägt schon auch eine Melancholie in sich und hat auch ein paar leichtere Elemente und man darf auch manchmal schmunzeln, aber es ist schon ein Film, in dem man eher rausgeht und nachdenkt und ich habe schon gesagt, der Film, wir haben schon darauf hingewiesen, läuft weiterhin, vor allen Dingen, wo man auch Karten kriegt, im Sinister in Erfurt. Jetzt kommen wir zu einem anderen Film, da können wir auch schon mal sagen, da gibt es jetzt auch einen schnelleren Song, hat vielleicht auch mit der Tonart des Films
absolut
zu tun.
Ja.
One Night Only,
ja.
Nur eine einzige Nacht. Und wir hören mal gleich am Anfang in den Trailer hinein und dann kannst du spätestens danach enthüllen, was denn wie
die Prämisse ist.
Was ist die Prämisse jetzt?
Ich wusste
genau
es nicht.
In One Night Only.
Hier ist WKCFM. Wir bringen euch in Stimmung, denn heute ist die Nacht der Nächte.
Wir lassen uns Zeit, wir überstürzen nichts und wir trennen uns nicht. Kann ich einen Whisky haben? Wir standen beide am Klo an.
Was?
Ja, nein, nein.
Seit die Verordnung gilt, dürfen nur noch verheiratete Paare legal Sex haben.
Du siehst bezaubernd aus.
Danke. Ich werde heute Nacht mit jemand anders schlafen.
Was?
Und ich brauche heute die Wohnung.
Ich kann's nicht fassen.
Aber nur für eine Nacht werden die Beschränkungen aufgehoben.
Da hängt ganz schön viel.
Das muss so sein.
Du siehst aus wie ein mega fetter Snack mit einem mega leckeren Arsch.
Oh mein Gott!
Also raus mit euch, Singles.
Drei,
denn die Uhr
zwei,
tickt.
Eins.
So viele Verrückte, es ist, als kämen sie alle raus in dieser einen Nacht.
Willst du erst ihn nehmen und dann mich? Oder erst mich und dann ihn?
Oder einfach uns beide zusammen.
Oh, hört sich nach Spaß an.
Tja, das hört sich nach Spaß an.
Ob
der Film auch
spaßig
wird, das wirst du uns gleich sagen, auch schon aus One Night Only. Ich habe mich ein bisschen daran erinnert gefühlt, als ob es die komödiantische Variante von The Purge wäre.
Absolut.
Da ist es ja so, dass man eine Nacht einfach ohne Konsequenzen Menschen umbringen darf und alle sich verbarrikadieren, weil sie dann wirklich Angst in der einen Nacht haben. Und hier ist es so, dass man eine Nacht einfach mit jedem schlafen kann, selbst wenn man verheiratet ist und es ist erlaubt. Und du kannst es mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise.
Ja.
Das scheint ja so zu sein, also jetzt von einem utopischen Film zu sprechen, ist vielleicht zu viel, aber
oder dystopischen?
Oder dystopischen Film, weil das ist ja jetzt offenkundig nicht unsere Realität, obwohl die Menschen so aussehen
richtig
wie wir, sondern es ist offenkundig eine Gesellschaft, wo die Ehe ganz oben steht. Genau. Das ist ja auch mit also uns es vielleicht
wurde,
noch
es wurde ins, in, ja. Genau, es wurde einfach durchgesetzt vom Staat, dass man nur an einem Jahr, einen Tag im Jahr Sex haben darf für alle Personen, die nicht verheiratet sind. Dann hat man hier so ein Tattoo und das leuchtet dann grün, wenn man Sex haben darf und rot, wenn man nicht. Und es geht ja erstmal, also erstmal wusste ich das nicht. Ich bin in diesen Film rein und dachte mir, wow, das ist ja eine alternative Gesellschaft. Und das fand ich erstmal stark, hat man in Romcoms eher weniger. So, und das ist ein klassischer Romcom-Film, dachte ich. Und nach fällt auf, dass das wirklich ein gesellschaftliches Panorama ist. Wie würden wir reagieren? Und dieser Film hat ich finde die Prämisse wirklich brillant. Die Umsetzung komme ich gleich dazu. Und wir laufen mit diesen zwei Hauptpersonen, die ganze Zeit aneinander vorbeilaufen, erstmal auch wohltuend, dass wir keine Erlösung kriegen, sondern wir uns weiterhin damit beschäftigen, wie dieses gesellschaftliche Verhalten einfach stattfindet. So, das wird zu einem gewissen Sinn natürlich über Frivolitäten und Ähnliches gezeigt. Natürlich auch werden auch gezeigt, was haben wir denn für Motivation. Ich meine, wenn du jetzt eine neue Partnerin oder Partner haben möchtest, dann lernst du den ja erstmal kennen. Und bevor es denn zur eigentlichen Sache oder Ähnliches geht, ist es ja schon schön, wenn man sich ein bisschen kennt. Das wird natürlich alles weggelegt. Und das ist natürlich eine schöne Metapher auch für unsere Leistungsgesellschaft geworden, so, wo wir viele auch sagen, ja, häufig wechselnde Partner, wir machen keine Ernsthaftigkeit mehr rein. Und hier sind wir erstmal in der Grundprämisse bei einer wundervollen Idee. Das Problem ist nur, dass wir bei der wundervollen Idee geblieben sind. Und deswegen
gibt's die Umsetzung.
Und es ist zum Haare raufen. Also seit dem Film Time habe ich nicht mehr so eine geile Grundidee gehabt und so eine schlechte Umsetzung.
In Time wahrscheinlich.
In Time, Entschuldigung. Das ist ja auch ein brillantes Drehbuch und dann ist das so ein komischer Film. Und hier ist es genau das Gleiche. Wundervolle Darsteller, die eigentlich auch in den Szenen drin sind. Aber wenn ich doch diese Gesellschaft zeige, muss ich mehr, und das wird immer nur angerissen so, dass zum Beispiel, wenn keine Schutzmaßnahmen mehr da sind, wie Kondome, dann wird das als Slapstick gemacht. Aber das kann ja auch zur richtigen Katastrophe führen. Oder übergrifflich. Ich meine, wir reden über Sexualität. Sexualität ist ein Agreement zwischen zwei Personen oder drei oder 15. Und das wird überhaupt nicht so thematisiert, sondern es wird eher so die Suche danach erzählt. Und diese Einsamkeit, die dann einfach mitspielt und die auch wahrscheinlich im Drehbuch stand, das ist Hörensagen. Und das ist das große Problem an diesem Film. Und ich finde es so schade, weil er spricht es an. Was macht die Pharmaindustrie? Was macht die mediale Aufmerksamkeit? Alle Songs in diesem Film sind nachgesungen und haben, das ist so toll gemacht, haben einzelne Versatzstücke drin, die zu dieser Realität passen. Also man hat so viel geile Ideen gehabt. Und dann es ist dann so Schlag auf Schlag und dann hat man nicht genügend Zeit für die einzelnen Figuren, weil es gibt ja auch unterschiedliche Klassensysteme, wie mit Sex umgegangen wird. Das alleine hätte man alles, jetzt könnte man sagen, man verhebt sich an der Idee oder man hätte wirklich dieses in der Zeit, du musst das ja nicht klar ausdrücken. Ich meine, ein Film wie Alles eine Frage der Zeit von Richard Curtis beantwortet uns auch nicht Zeitreise, aber er gibt uns eine Prämisse und lässt uns emotional damit arbeiten und umgehen. Und das versucht der Film auch die ganze Zeit. Er schafft es nur einfach nicht in seiner Sinne. Also, schlussendlich haben wir ich finde die Idee wundervoll, mit einem absolut durchschnittlichen Film. Beide Darstellinge, Monica Barbaro und Callum Turner, vielleicht der neue Bond, sind großartig und das funktioniert auch. Auch hier hätte man den Figuren, hat man viel Zeit gegeben, auch hier ein bisschen intelligentere Dialoge, auch mit sich selbst mehr am Hadern und nicht nur zum Selbstzerfleischen, sondern eher auch mit Egoismus nach vorne gehen. Und das hätte alles so toll sein können. Ist es leider nicht geworden. Wer eine leichte Sommerkomödie will, mit einem witzigen Ansatz und witzigen Szenen, kann diesen Film gucken. Aber es hätte so viel mehr sein können.
Also, nicht wirklich eine Empfehlung.
Nein, leider nicht.
Only läuft,
leider nicht.
Wir sagen es trotzdem, der Fairness halber läuft im Sinister in Erfurt. Wer trotzdem sagt, möchte ich mir anschauen. Aber man merkt auch, das Publikum hat dann ein ganz gutes Gefühl für, weil schon gibt verschiedene Trailer, jetzt der zweite Trailer, den wir gehört haben, der offenbart ein bisschen mehr die Idee. Bin ich jetzt auch ehrlich gesagt neugieriger geworden als in dem ursprünglichen Trailer. Der ursprüngliche Trailer, da hat nicht ein Gag gezündet,
Nein.
muss man sagen.
Ey, da wusste
und da haben
ich
viele
mal.
Auch schon genau eher gedacht, das ist eine klassische Rom-Com und die auch noch unwitzig ist. Deswegen floppt der Film auch gerade und ich höre auch raus, er floppt nicht ganz zu Unrecht. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, Songs aus dem Film zu bringen. Hier eine ganz eigene Variante, eine Interpretation des Songs Love is in the Air im Original von John Paul Young, aber hier in, naja, man hört schon, dass es Love in ist, wie er ist.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree.
Diesen leicht sommerlichen Song kommen wir nun zu einem anderen Film. Ich meine, eben haben wir ja eine leichte Sommerkomödie gesehen, leider nur leicht. Kommen wir jetzt aber, glaube ich, zu einem Film, der nicht sehr leicht ist. Reinhard, du guckst ja dann manchmal auch Filme, wo ich ja immer frage, wo guckst du das denn eigentlich? Und wir kommen jetzt zu einem Film, der trinkt ja wahnsinnig dramatisch, nämlich Staatsschutz. Da ist natürlich viel Interpretationsmöglichkeit da. Ich weiß gar nichts über den Film. Spielst du erst den Trailer oder sagst du uns erst was zu dem Film?
Ich gebe vielleicht, bevor ich den Trailer spiele, noch zwei Sätze mit. Also du hast schon gesagt, ein sehr ernster Film. Es geht um eine deutsch-koreanische Staatsanwältin. CEO heißt sie und sie ist eine knallharte Juristin und eines Tages, sie fährt dann mit dem Fahrrad zur Arbeit, wird sie unter einer Fußgängerbrücke rempelt sie einen Radfahrer an, wie sich herausstellt, absichtlich und von oben, von der Fußgängerbrücke, werden noch zwei Molotow-Cocktails auf sie geschmissen. Sie kann sich aus der Situation retten, aber es hat offenkundig einen rassistischen, rechtsextremen Hintergrund und sie fängt dann an zu ermitteln und merkt dann eben, ja, dass auf die Behörden auch nicht unbedingt Verlass ist und da kommt auch schon unser Ausschnitt aus Staatsschutz.
Nach dem gefährlichen Anschlag auf eine junge Staatsanwältin hat heute der Prozess begonnen.
Die Mittäter Röders, mindestens zwei, wie wir noch belegen werden, wurden nicht ermittelt. Es bestand und besteht Verdunklungsgefahr.
Röder und seine Freunde machen das nicht zum ersten Mal.
Frau Kim, Sie sollen sich aus meinen Ermittlungen raushalten.
Okay.
Ich behaupte schnell zurück.
Warum haben Sie denn kein Vertrauen in Ihre eigene Behörde?
Können Sie einstellen? Können Sie einstellen?
Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich?
Hat dich einer dieser Männer angegriffen?
Ich will niemanden anzeigen.
Sprechen Sie mit mir.
Wegen der Staatsanwältin bringe ich unser Leben nicht in Gefahr.
Ich will mit Ihren Methoden nichts zu tun.
Sagen Sie das auch, wenn wir einen Rechtsextremen als Behördenleiter haben?
Auch Rechtsextreme dürfen Staatsanwälte sein.
Soweit ein nicht so leichter akustischer Eindruck von diesem Film. Okay, das klingt ja nach schwerem Politthriller und schwerem Drama. Was ist es denn geworden?
Naja, es ist schon ein Politthriller, ist es geworden. Aber die Frage ist ja, ob es auch ein guter Politthriller geworden ist.
Das kannst du uns ja jetzt sagen, Reinhard.
Also ich bin aus Neugier wirklich, da hat mich die Geschichte wirklich angelockt, in den Film reingegangen. Er lief während der diesjährigen Berlinale in der Nebensektion im Panorama, hat da auch einen Publikumspreis dann am Ende gewonnen. Und ich finde es ja immer gut, wenn so Genrefilme sind und wenn da ein Thriller daherkommt, vor allen Dingen auch mit guten Schauspielerinnen, in dem Fall Julia Jentsch spielt zum Beispiel hier eine Staatsanwältin, die wir spätestens seit Aus die fetten Jahre sind vorbei kennen und in Sophie Scholl-Film wirklich eine sehr gute Schauspielerin. Und der Film fängt auch die erste halbe Stunde, finde ich, ganz packend an und das Thema ist natürlich auch nicht einfach. Und dann habe ich dann aber irgendwann gemerkt, und da gilt leider wieder der alte Spruch, das Gegenteil von gut gemeint ist schlecht gemacht.
Das klingt ja furchtbar. Okay, also das Thema, das ja unfassbar wichtig ist und das Kino arbeitet sich ja auch schon seit Jahrzehnten an diesem Thema ab. Dieser Film hat nichts Neues hinzuzufügen oder hat irgendeine Besonderheit, die du so in diesem, und es ist ja auch ein deutscher Thriller, ist ja ungewöhnlich, Genrefilme haben wir ja wirklich selten. Gibt es da irgendwie noch, dass wir sagen können, naja, das ist schon ungewöhnlich und außergewöhnlich vielleicht sogar?
Also auch als Genrefilm, finde ich, funktioniert er nicht wirklich gut.
Ist er langweilig?
Richtig langweilig ist er nicht. Ich habe mich dann wirklich irgendwann geärgert. Ich meine, wir haben es eben in dem Ausschnitt gehört, was ist, wenn ein Staatsanwalt rechtsextrem ist? Und dann gibt es als Antwort, naja gut, Rechtsextreme können auch Staatsanwälte sein. Das sollte natürlich nicht so sein, das ist eine Aussage, die ist nicht hinzunehmen. Aber sagen wir mal so, wenn man jetzt unsere Parteienlandschaft, ich will jetzt das nicht auseinanderklamüsern, anschaut, es gibt Leute von der SPD logischerweise, die irgendwo auch in der Justiz sind, es gibt Leute von der AfD, die damit sind und solange die auf dem Spielfeld stehen, ist das möglich und natürlich ist es auch gerechtfertigt zu fragen, wie tickt unsere Polizei, aber da muss man eben aufpassen, auch bei so einem Film, dass man nicht in Verallgemeinerung kommt. Ne? Es gibt Rassismus innerhalb der Polizei, um das jetzt mal zu sagen, aber die Frage ist, ist er vereinzelt oder ist das so ein strukturelles Problem? Und ich würde, ich glaube, immer noch an das Gute sagen, es ist kein strukturelles Problem mitunter mehr. Ja, vielleicht war es mal so, kann das auch nicht beurteilen. Aber, und da finde ich, fängt das Problem jetzt eben in der fiktionalen Auseinandersetzung an, dass der Regisseur Faraz Shariat, wie gesagt, ich glaube ihm, dass er das gut meint, aber ich kann es nur wiederholen, das ist dann auch nicht gut aufgelöst. Wenn du das Thema aufmachen willst, weil es ein spannendes Thema ist, was hast du für ein Problem, wenn plötzlich die Behörden, die dich schützen sollen, selber eigentlich diese Vorurteile haben, dann kannst du nicht mit irgendwelchen Klischee-Szenen kommen. Es gibt dann auch eine Szene im Film, ich verrate es jetzt mal, da wird dann unsere Hauptfigur, die deutsch-koreanische Staatsanwältin, von der Polizei angehalten und wird wirklich von der Polizei schikaniert, wie in so einem schlechten B-Movie, also wo du so denkst, also wenn es diese Polizisten wirklich hier in diesem Lande im Jahr 2026 gibt, dann will ich die aber mal kennenlernen. Also mit diesem ganz eindeutig übergriffigen Verhalten. Mhm. Und da habe ich dann wirklich während des Schauens von Staatsschutz gedacht, nee, das kannst du so nicht bringen. Und da wundert es mich auch, dass dann auch Kontrollinstanzen, das klingt jetzt auch wieder zu groß, aber zumindest ein Freundeskreis, in dem Fall von einem Regisseur, wo vielleicht nochmal über das Drehbuch drüber gegangen wird, das hat er ja nicht mal selbst geschrieben, dass man da auch beim Drehbuch schon sagt, ich finde es gut, ich finde das Thema wichtig, aber die Szene würde ich rausnehmen, weil die dann dazu führt, im Zweifel schlägt, um das auch immer zu sagen, unser Herz ja auch links oder mittig. Aber wenn selbst ich in dem Fall sage, Leute, auch wenn es gut gemeint ist, das geht mir zu weit, das ist Propaganda von der linken Seite. Also ich bin wirklich dann raus aus dem Film. Ich habe ihn wirklich noch bis zum Schluss, ich war so eingekesselt, Berlinale ist ja immer voll. Schwierig. Ja, das ist, wenn man da in der Mitte sitzt, willst du auch nicht mittendrin rausgehen. Sonst hätte ich das vielleicht überlegt, so habe ich gedacht, ich schaue ihn mal zu Ende, aber es wurde nicht besser und deswegen kann ich nur sagen, interessant übrigens auch hier die Kritiken durchzulesen, die eher wohlwollend sind wegen des Themas, aber ich finde, man muss doch, und das kannst du ja bestätigen, unterscheiden zwischen das Thema, keine Frage, wichtiges Thema, lass uns drüber reden. Aber du musst es doch auch so umsetzen, dass du sagst, das ist auch jetzt für sich ein spannender und ausgewogener Film und das ist Staatsschutz überhaupt nicht, das ist wirklich ein tendenzieller, tendenziöser, und wie gesagt, ich habe es ja schon, mag das Wort eigentlich jetzt heute sagen nicht mehr, aber es ist ein am Ende ein Propagandafilm.
Also das ist ja sowieso die große Schwierigkeit, wenn man das Thema zwar ernst nimmt, aber es nur von einer Seite beleuchtet, schaltet man als Zuschauer ab. Aber da sieht man auch, dass auf der Berlinale eben auch viele Konsumenten und nicht nur Rezipienten sitzen. Diesen Film, wenn man möchte, kann man sich den gerne angucken. Der läuft noch wo?
Der läuft im Lichthaus. Ich finde es auch gut, dass er aufgenommen wird und ich lasse auch gerne Widerspruch zu. Also wer bin ich denn? Ne? Also wir sagen ja immer, wir sagen hier unsere Meinung und die Leute sind immer natürlich eingeladen, auch ihre Meinung mitzuteilen über E-Mail, redaktion@radio-frei.de. Also wenn ihr sagt, euch geht's wie mir, dass ihr einfach neugierig seid wegen des Themas, genau dann nach Weimar zum Lichthaus fahren. Lichthaus.info könnt ihr gucken, zu welchen Uhrzeiten der Film läuft, Staatsschutz. Und dann könnt ihr dann entweder mir recht geben oder ihr sagt, was hat wieder der Reinhard hier gesagt? Das ist doch, stimmt doch gar nicht. Das ist ein hochspannender Film, wie ich ihn seit langem nicht gesehen habe. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass ihr das denkt.
Also wer die Halunken ja auch schon länger hört, weiß, dass wir ein Kommunikationsangebot machen und jeder sich daran abreiben kann. Also das ist ja das Thema. Dann wir müssen über die Filme sprechen und wenn sie nicht gut sind, sind sie eben nicht gut. Da nutzt auch das beste Thema der Welt nichts.
Und wir machen hier weiter mit Musik. Und dann bin ich mal gespannt, was auf deinem Zettel steht. Wir haben ja noch ein paar Filme übrig. Halbe richtig, Stunde haben wir noch.
Richtig nicht so guten Film besprechen wir gleich.
Oh ja, es wird Zeit für ihn, für einen neuen Jason Statham-Film.
God, are you up there? Because we could really use your help down here on Earth. God, are you really up there?
One Nights Only heißt dieser Song aus dem Film One Night Only. Immerhin hat er uns ein paar Songs geschenkt, die wir hier auch bringen können in diesem Filmmagazin. Zwei glorreiche Halunken, auch wenn der Film selber, wir haben es schon rausgehört, nicht so gut ist. Und wir sind heute ein bisschen so eine Ramschkiste. Ich bin mal selbstkritisch, also was die Filme angeht. Also wir geben uns
deswegen sind
Mühe,
die Kritiken
aber wir
auch
haben
kürzer.
Fast 10 Filme oder rund 10 Filme im Gepäck, müssen wir mal schauen. Die Kritiken sind heute kürzer. Und da sind auch wirklich viele Filme, wo man sagt, naja, haben wir erstens schnell wieder vergessen und zweitens sind die auch nicht gut. Und nicht gut weiter, das tut mir ein bisschen leid, geht's jetzt bei dem neuesten Jason Statham-Film. Der kürze ersten Film Shelter, wo übrigens eine Kollegin gesagt hat, sie fand ihn gar nicht so schlecht. Du warst ja nicht so angetan von Shelter. Jetzt gibt's einen neuen, Mutiny. Wir sind heute auch mal übersetzen. Das heißt, die Meuterei.
Rebellion.
Viele kennen sicherlich die Meuterei auf der Bounty. Das wusste ich mal als Kind, das habe ich immer gemerkt. Mutiny on the Bounty war der Originaltitel, also die Meuterei. Wir ahnen schon, es spielt auf einem Schiff. Und Patrick, bevor du loslegst, weil wenn wir hier schon einen Trailer haben, wollen wir...
Nee, mach mal den Trailer und dann mache ich meinen Monolog darüber.
Dann kannst du kurz noch zwei, drei Worte dazu verlieren.
Ich habe jetzt das Cole Reed-Dossier. Geboren und aufgewachsen in London. Sein Vater war Polizist, sein Großvater auch. Unter dem Kommando seines Vaters ermittelte Reed dann gegen einen Menschenhändlerring.
Wieso hat er England verlassen?
Ab hier wissen wir nichts mehr.
Ist schon gut. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ich komme wieder. Ich hole euch hier raus.
Scheiße, was ist da los?
Ab in den Container! Ich sagte rein mit euch!
Wir haben ein Problem auf dem Schiff. Wir haben einen blinden Passagier.
Ein Ausschnitt aus dem neuesten Jason Statham-Film Mutiny, und das schon mal vorweggenommen, es gibt auch wirklich gute Filme mit Jason Statham, aber der Mutiny gehört nicht dazu. Warum?
Es gibt herausragende Filme mit Jason Statham. Nein, nein, nein. Also ich freue mich immer, ihn zu sehen, es sei denn, er spielt immer die gleiche Rolle, und das ist ja hier Schema F. Es ist so belanglos. So, warum gehe ich denn solche Filme gucken? Erstens, er ist nicht der beste Kämpfer, aber er weiß, sich gut zu präsentieren in den Kämpfen, weil er auch eine gute Physis und eine gute Präsenz hat. Sagen wir mal The Transporter, das hat gepasst. Der wortkarge Charles Bronson der Neuzeit, ne? Nicht schlecht. Gute Idee, nehme ich auch mit. So, Kampfszenen, eine Katastrophe. Das ist ein 18er Film, ja, und ich dachte, oh, und wir haben ja The Furious dieses Jahr gesehen. Das ist ja wie, als ob Jason Statham irgendwie in der Kindergartengruppe ist und The Furious an der Universität. Das ist eine Frechheit, was mir hier an Kampfszenen präsentiert werden. Dann gibt es eine Hintergrundgeschichte, da hat man sich wirklich für Zeit genommen. Aber die ist nur Zubringer. Es erzählt mir nichts über die Figur. Es ist nur so, und dann habe ich Vergeltung, ne? Und das kann einfach nicht wahr sein. So, dann haben wir dieses auf dem Schiff. Geile Idee. Alarmstufe Rot, einer meiner Lieblings-Action-Filme. Und das ist, das zu sagen über einen Film mit Steven Seagal ist schon atemberaubend. Oder ein Tommy Lee Jones, der einen Messerkampf macht, was gar nicht funktioniert. Aber hier ist alles so belanglos. Dann sind da ein paar Flüchtlinge auf dem Schiff und dann muss das ganze Unternehmen und der Hauptbösewicht ist gar nicht da. Und das ist alles ganz, ganz schwach. Das ist ganz schwach. Dann nützt es auch nicht, dass es schön fotografiert ist. Musik, nur mal so. Nichts gegen Klangteppich. Aber selbst ein Hans Zimmer nimmt nach 3-4 Variationen von seinem Stück in dem Film. Hier kommt immer, es ist immer so, oh, jetzt redet keiner. Play. Din. Stopp, Jason redet wieder. Ganz, ganz furchtbar. Er erfüllt nichts. Weder Brutalität, noch Durchschlagskraft, noch Innovation. Man kann ja auch mal coole Figuren aneinander reiben lassen oder mal eine Actionsequenz mal anders uns präsentieren. Keine Ahnung, aus der Point of View oder so. Aber das war wirklich, das ist ein reiner Rohrkrepierer. Der Film hat ja eine kleine Geschichte gehabt. Der wurde ja letzte Woche aus Versehen 2 Stunden lang veröffentlicht. Irgendjemand hat den aus Versehen rausgehauen.
Oh, nicht so gut, ja.
Ich weiß gar nicht, ob das der Todesstoß für diesen Film war, weil wir wissen ja, das Internet vergisst ja nicht. Aber da muss ich sagen, ob das so ein freudscher Verklicker war, wo er gesagt hat, ey, hau den bloß raus, damit keine Menschen Geld dafür bezahlen, um ins Kino zu gehen. Finger weg. Das ist eine B-Movie-Perle, die wirklich selbst in den 80ern unter den B-Movie-Filmen eine B-Movie-Perle gewesen wäre. Oder B-Movie-Haft nicht mal eine Perle gewesen wäre. Deswegen Finger weg. Und schade um Jason Statham, aber der Mann ist gut im Business. Ich meine, das Ding ist von Lionsgate produziert. Er ist wirklich noch gut im Business. Aber er sollte mal wieder anfangen, mehr die schrägen Figuren zu suchen. Mal wieder vielleicht mit Guy Ritchie zusammen einen Film zu machen. Da wären wir ja alle glücklich.
Also, Finger weg vom Mutiny. Auch weg, wenn er im Sinister in Erfurt läuft. Trotzdem Böser nicht reingehen. Da gibt es andere Filme, die man sich eher schauen kann. Dann lieber noch ein 5. Mal in die Odyssee gehen.
Driving through West Virginia, and I've seldom been thinner. With that chip on my shoulder, and this past year I got so much older. looking back over my life. Spent the most of it tongue-tied. I wish I'd had more time listening to you speak your mind. Now I'm thinking about it every day on my mind, a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind, a typical way. Are you a life force? Drinking coffee black as iron, I couldn't be much higher without falling out of my chair. I've been so numb for so many years. Now I'm thinking about it every day on my mind, a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind, a typical way. Are you a life force? And it's so easy to be blinded by the light, to feel lonely in the night. And it's blowing in the breeze, babe. I got dust in my eyes and rust in my mind. I'll be home come next spring. Won't you say you love me later, by and by? Looking back over my life, spent the most of it tongue-tied. Pulling my belt tight. It's just me and the stars tonight. Two fingers and a tight line. Keep my head above the alpine. Just wish I'd spend more time listening to her speak her mind. Thinking about every day on my mind, a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind, a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind, a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind, a typical way. Are you a life force? Me.
Als Einleitung schon ein Song aus dem Film Das Ende der Sterne, der neue Ridley Scott Film. Ich bin ja mal überrascht, dass im Kino steht, Ridley Scott hat gemacht, und ich so, wieso muss man sowas noch benennen? Ich glaube, keiner sagt, weißt du, wer Taylor Swift ist, wer Ed Sheeran ist, weißt du, wer Stephen King ist, das verstehe ich nicht. Das ist, für mich ist Ridley Scott einer der großen Regisseure, ich sage es trotzdem nochmal.
Aber was hat er gemacht?
Gladiator. Wurde letztens erst wieder gewählt zum besten Actionfilm aller Zeiten, hat Terminator im Finale geschlagen.
Alien fand ich, ist natürlich ganz wichtig immer mitzunehmen.
Ja, aber ich möchte
jetzt, Runner. Ich weiß, was du meinst, immer darauf hinzuweisen, Ridley Scott als Name müsste ausreichen. Man sagt ja, bei Steven Spielberg zählt man auch nicht 10 Filme auf, die er gemacht hat.
Bern. Aber nichtsdestotrotz hat er aber auch oft genug bewiesen, mit Filmen wie White Squall zum Beispiel, dass er zwischendrin auch mal Filme macht, die an die sich kein Mensch erinnert. Jetzt kam der Trailer raus, ist so toll, Trailer hat mir aber nichts gesagt, hatte auch nicht so Lust raus, aber Reinhard hat sich den Film gegönnt. Gibt's erst einen Trailer oder gibt's erst die Geschichte?
Es gibt wieder ein bisschen
Herleitung.
Herleitung. Vorher erstmal muss man sagen, das Ende der Sterne ist der Film, den wir jetzt besprechen, der neue Ridley Scott-Film. Genau. Und es geht, ist ein Endzeitfilm, um es mal einzuordnen, also die Erde nach einer Katastrophe, vermutlich nach einem großen Virus. Es gibt Überlebende, es gibt Infizierte. Das kennen wir alles schon. Allein aus dem Kino gibt es da viele Filme, die das behandeln. I'm Legend oder auch die 28 Years Later Filme, die das behandeln oder auch A Quiet Place und. Also das ist die Situation. Und es gibt eben einige, die sich da versammeln. Einige ist eben unter anderem ein junger Mensch namens Hick, ein Mechaniker. Er wird gespielt von Jacob Elordi und er lebt auf einem stillgelegten Sportflughafen irgendwo in der Nähe von Denver, wie wir erfahren, und lebt da zusammen mit Bangley, so einem alten Haudegen, möglicherweise Kriegsveteran, man weiß es nicht genau, oder ich habe es zumindest während des Films nicht ganz erschließen können. Und Jacob Elordi, die Figur Hick, kann fliegen. Ist auch ganz praktisch, dass man auf diesem Sportflughafen ist. Und er macht dann immer seine Erkundungstouren, um zu schauen, gibt es möglicherweise einen Angriff von den Infizierten, beziehungsweise manchmal muss er auch in die Stadt fliegen, um zum Beispiel neue Lebensmittel irgendwo zu holen von inzwischen ausgestorbenen Supermärkten.
Hier du hast doch nichts Neues gesagt, ne? Das hat man alles schon gesehen.
Du wirst merken, darauf läuft die Kritik hinaus, aber vielleicht finden wir da noch was. Aber jetzt erstmal ein Ausschnitt aus Das Ende der Sterne.
Bevor die Welt unterging, habe ich meine Frau geküsst und mit meinem Hund gespielt.
Jasper!
Die Welt von damals existiert nicht mehr. Hier gibt's nur uns. Wir halten uns an dem fest, was mal war. Da draußen zählt nur eins, töten oder getötet werden. Das Einzige, was wir fürchten müssen, sind...
die Überlebenden.
Los!
Soweit ein paar Ausschnitte, haben uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Die Geschichte klingt ja wirklich so beliebig. Wie kann es sein, dass ein Mann wie Ridley Scott, der auch House of Gucci in den letzten Jahren oder auch The Counselor in den letzten Jahren wirklich immer auch gute und besondere Ansätze für Filme hatte, hier scheint das ja zu 0% der Fall zu sein.
Ja, und du bist schon auf der richtigen Spur.
Verdammt.
Also es gibt wenig Neues und da sind wir wieder dabei, was ich eben schon bei dem Film Staatsschutz auch bemerkt habe, dass ich immer schon nicht verstehe, weil es fängt ja immer an mit dem geschriebenen Wort, mit dem Drehbuch oder mit der Vorlage und da muss man doch schon beim Lesen merken, packt mich das, lohnt sich das jetzt auf die Kinoleinwand zu bringen oder nicht? Bei Staatsschutz hätten auch die Schauspieler und Schauspielerinnen schon beim Lesen merken müssen, ist nicht ganz perfekt, und so auch jetzt bei dem Ridley Scott Film, der auf einem Roman basiert, Das Ende der Sterne, wie Big Hick sie kannte. Big Hick ist eben die Figur, die von Jacob Elordi gespielt wird, und die Idee ist, deswegen heißt der Titel im Original The Dog Stars, dass dann eben nach der Apokalypse, wir kennen ja die Sternenbilder, den großen Wagen und so weiter, und er erfindet so eigene Tiersternenbilder und behauptet, das sind eben, weil er auch einen großen Bezug zu seinem Hund hat, das sind eben Hundesternenbilder, und das denke ich schon bei der Geschichte, naja gut, okay, das finde ich jetzt auch nicht so toll. Der Autor Peter Heller hat das eben vor 14 Jahren inzwischen den Roman geschrieben, und schon in dem Roman, auch 2012 gab es ja schon ganz viele dieser Stoffe, also gerade der Stoff von I'm Legend, der ist irgendwann in den 60ern, 70ern entstanden.
Hat also die Geschichte.
Und da hätte ich schon bei dem Autor schon gesagt, Alter, ja, schreib einen anderen Roman. Und wenn ich Ridley Scott wäre, ich weiß nicht, er ist ja gerade jetzt nach Gladiator 2, egal wie schlecht dieser Film war, er war trotzdem erfolgreich, um Ridley Scott wieder ein bisschen Luft zu verschaffen, auch was die Projektauswahl angeht. Da verstehe ich nicht, dass man da sich eines Stoffes annimmt, wo man weiß, es gab ja auch, wir haben ja eben schon im Kino aufgezählt, was es da gab an Geschichten, aber es gab ja auch The Walking Dead, es gab ja auch The Last of Us, also alles, dieses Szenario kennen wir.
Was ist
wir
es denn für ein Film geworden? Ist es ein Drama oder ist es ein Actionfilm?
Ich mach's mal ganz kurz, also es ist ein sehr, sehr ruhiger Film. Deswegen sind da auch sehr, sehr ruhige Musiktitel ausgewählt. Es geht vor allen Dingen um vier Leute, die zueinander finden, die eine Überlebensgemeinschaft bilden und die zu einem bestimmten Ort fliegen wollen, weil sie da glauben, da ist die Verheißung, da ist vielleicht ein bisschen etwas wie früher. Grand Junction heißt der Ort. Ich verrate jetzt nicht, was da an dem Ort passiert.
Und dann kommen sie hin und sind total enttäuscht, weil es gar nicht das ist, was es ist. Aber sag's mal nicht.
Ich sag's jetzt bewusst nicht. Ich sag mal nur so viel, um noch irgendwas Gutes zu finden. Also du hast vollkommen recht, der Film hat nichts Neues hinzuzufügen. Mhm. Auch visuell ist das was, wo ich so denke, na ja, gut, weil der Kameramann ist eigentlich ein sehr guter, Eric Messerschmidt hat einen Oscar bekommen für Mank, aber Ridley Scott ist ja auch bekannt dafür, dass die Filme zumindest visuell immer glänzen.
Technisch sind die immer der Wahnsinn.
Das ist hier nicht so, wenn ich was Positives sagen möchte, wenn es jetzt so ein kleinerer Film wäre und da steht nicht Ridley Scott drauf und der würde jetzt hier um die Ecke laufen, man würde sagen, ey, hier, wir schenken euch Kinotickets, ist das, hat er mitunter seine atmosphärischen Momente, also gerade wenn Jacob Elordi in diesem kleinen Sportflugzeug fliegt durch die Schluchten von Colorado, in Wirklichkeit ist es irgendwo in Norditalien gedreht, dann hat das auch was Beruhigendes und dann, also die ruhigen Momente des Films, auch wenn sie abgetroschen sind, gefallen mir, das ist die einzige Stärke, die der Film hat. Der Film ist auch nicht wirklich ärgerlich, wahrscheinlich nicht so ärgerlich wie der Jason Statham-Film, den du gesehen hast, Mutiny, also den kann man schon irgendwie gucken, aber nicht im Kino, aber auch nicht zwingend. Man kann es auch bleiben lassen. Deswegen, das Ende der Sterne läuft ja ohnehin aktuell nur in Gotha im Cineplex. Weiß ich gern drauf hin, wer das machen möchte, weil er sagt, ich habe bislang alle Filme von Ridley Scott gesehen. Ich möchte auch diesen Film sehen. Aber ansonsten muss man nicht dringend gesehen haben.
Also ich freue mich immer noch auf den Film. Ehrlich gesagt hast du es ein bisschen, als du gesagt hast, ein ruhigerer Film, weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur Jacob Elordi, es ist ja auch Josh Brolin, es ist Margot Qualley, es ist Guy Alison Pierce Genie,
spielt auch mit,
es
auch ist super. Guy Pierce. Die Schauspieler sind gut und das ist, es ist, um es mal so zu sagen, es ist keine Katastrophe, dieser Film. Aber der wird auch nicht gut laufen. Ich verstehe auch nicht, man, $110 Millionen hat er gekostet. Ich sehe nicht, wo das Geld hinkommt. Also entweder ist Guy Pearce ein Großverdiener geworden, ich weiß es nicht. Also dieser Film sieht aus, als hätte er $10 Millionen gekostet, aber nicht $110 Millionen. Und er wird sein Geld nie im Leben einspielen. Und ehrlich gesagt, wie du es ja sofort die Braten gerochen hast, die Leute haben ja keinen Bock auf den Film, weil diese Geschichte sowas von abgestanden ist, dass man sich den einfach jetzt nicht anschauen will. Das gehört so weiter zu. Ja, aber deswegen noch ein bisschen atmosphärische Musik aus diesem, wie gesagt, die einzige Stärke, atmosphärischen Film, der nicht wirklich wehtut, aber eben auch nichts Besonderes ist. Ein weiterer Song aus Das Ende der Sterne. Musik aus, das Ende der Sterne, der neue Ridley Scott, der nicht wirklich ganz sehenswert ist. Wir haben es schon herausgearbeitet und dass ich hier einen Knoten in der Zunge habe, liegt auch daran, dass wir heute viel zu besprechen haben. Wir kommen jetzt zum nächsten Film, ein deutscher Film, der vorgestellt wurde auf der Berlinale, auch in einer Nebensektion, und zwar Perspektiven. Der Heimatlose heißt der Film, läuft auch bis Mittwoch noch im Kinoclub, das können wir schon mal vorwegnehmen. Und Patrick, du kannst erstmal sagen, wer der Heimatlose eigentlich ist.
Genau, der Heimatlose ist ein Mann, der ankommt und sagt, ich bin hier früh, also auf eine Insel, auch richtig schön, ein kleiner Mikrokosmos. Wir hatten ja heute schon Hiddensee. Hier sind wir aber wirklich noch tiefer im Mikrokosmos oder gesellschaftlichen Panorama im Kleinformat angekommen. Und er kommt hin und sagt, hier, ich habe hier gelebt, und keiner glaubt ihm. Und es geht darum, dass er versucht, eigentlich den ganzen Film über zu beweisen, dass er ist. Und das führt dann so weit, dass diese Gemeinschaft irgendwann eine Gerichtsverhandlung abhält, dass er versucht, mit Menschen zu sprechen, die ihn eigentlich kennen müssten und da aber nicht mit offenen Karten spielen. Und schlussendlich ist es ein Film über Wahrheit und Lüge.
Total interessant. Ich habe ihn auch auf der Berlinale, wir haben beide auf der Berlinale gesehen, und es ist eine sehr kluge Entscheidung gewesen von dem Regisseur Kai Stenicke, dass er gesagt hat, ich lege das irgendwie eine Zeit, die in der Vergangenheit liegt, wahrscheinlich etwa vor 100 Jahren spielt das, also nicht die heutige Zeit, und ich mache so eine Versuchsanordnung draus. Ich lasse auf dieser Insel, und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe erst nach geschnackelt. Ich dachte erst, die Häuser dieses Dorfes, wo das spielt, befinden sich im Bau.
Nein.
Aber es ist wirklich im Prinzip wie beim Theater, bewusst Kulissen, dass man immer nur die Fassaden sieht und dahinter ist aber nichts. Man sieht dann die Wohnräume. Es hat ein bisschen an Dockville erinnert, von Lars von Trier. Na,
und der hat es ja von Brecht, und so ist das auch zu sehen. Also alleine diese Gerichtsverhandlung, da haben wir keinen Gerichtssaal, und das ist jetzt schon mal ein großer Punkt. Man hat hier das Selbstvertrauen über das gesprochene Wort, dass gar nicht die Kulisse das Wichtige ist. Da sind ein paar Stühle und die sitzen da drauf. Wir wissen, dass es eine Gerichtsverhandlung ist, und das ist wirklich der erste Punkt. Hier ist alles grau in grau, hier ist alles düster. Man hat eher so kalte Brisen im Gesicht, als dass man hier wirklich ein Wohlfühlurlaubsort am Meer irgendwie hat. Und das ist erstmal, das zeigt nämlich auch die Düsternis der Figuren. Und das ist der zweite Punkt, der diesen Film überragend macht, nämlich, um die Lösung des Films zu bekommen, wird etwas angewendet, was man nur im Kino anwenden kann. Ich habe es ganz bewusst so kryptisch gesagt. Ich hätte fast Standing Ovation gemacht am Ende. Deswegen ist der Heimatlose halt doch wahrscheinlich der beste Film. Dass er über das gesprochene Wort am Ende sich rehabilitiert, aber was er dafür machen muss mit dem gesprochenen Wort, das ist atemberaubend und konterkariert oder unterläuft das ganze System und macht es so präsent. Macht dieses Präsent, weil wir unsere Wahrnehmung, ich habe immer gesagt, das ist ein Film über Wahrnehmung, wie sehe ich die Welt, aber wie sehr mich meine Wahrnehmung auch trübt, schon aktuell, aber vor allem dann in der Retrospektive, das ist das Thema des Films, und das mit so kleinen Mitteln. Dieser Hauptdarsteller, es ist ja ein so knochig,
ja,
auch
ein sehr und schöner Mann, der hat so Model gearbeitet, Paul
so
Bocher,
so stark, ja. Und so dieses Zurückhören und dieses, wie er wirklich da versucht, so anzukommen wie so eine Boje auf dem Meer und eigentlich nur hin und her schwappt, und das am das wäre ein absolut guter Film geworden ohne das Ende. Aber das Ende macht diesen Film so, so viel. Es ist wie, als ob er einen neuen Unterbau für den Film schafft. Und das ist brillant. Und da muss ich ganz klar sagen, weil wir eben über Drehbücher gesprochen haben, hier hat das Drehbuch nämlich zu 100% gestimmt.
Auf jeden Fall. Und hier verstehe ich auch sofort, also um das auch nochmal dann zu ergänzen, dass alle Beteiligten beim Lesen des Drehbuchs gesagt haben, da mache ich auf jeden Fall mit.
Und man muss auch dann noch dazu sagen, das ist ein spröder Film. Der macht es einem nicht leicht. Es ist jetzt nicht so, dass wir Dynamiken oder ähnliches haben oder große Klangteppiche. Das braucht der Film aber nicht. Also das heißt, jeder, der sagt, ich will mir das mal angucken, da geht ja auch 2 Stunden oder so, glaube ich sogar noch ein Stück länger, das ist wirklich ein Slowburner. Aber wenn man mal versteht, wie diese Menschen ticken und denken und warum sie so ticken und denken, und dass es dann oftmals vor allem auch um Verdrängung und um Traumata geht, das kommt hier raus, aber ohne, dass es angesprochen wird. Du musst dir das auch so ein bisschen rausholen. Also wer sagt, ich würde mich gerne auf dieses Experiment, und es ist auch ein Experiment, das muss man ganz klar sagen, die Gerichtsverhandlungen und oder dieser Mikrokosmos zeigen auch, dass es ein experimenteller Film ist, der sollte diesen Film unbedingt gucken gehen.
Also wir haben noch nie drüber gesprochen, mir war gar nicht klar, dass du ihn, du bist natürlich ein alter Fuchs, dass du ihn auch auf der Berlinale gesehen hast.
Ich war auch da, ja.
Ja, das wissen wir, ich weiß ja nicht, was du alles, weil du ja vor allen Dingen Wettbewerb gesehen hast, der lief ja in der Nebensektion, dass du die Zeit dafür gefunden hast.
Das klang cool auf dem Papier, muss ich gestehen, aber auch hier reiner Zufall, dass es in meine Schiene gepasst hat. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich in Perspektive, weil das hier, kann man ja auch mal sagen, ist wirklich eine Perspektive.
Das ist eine absolute Perspektive. Wir sind gespannt, was der Regisseur und auch Drehbuchautor dieses Films, Kai Stenige, noch machen wird. Deswegen absolute Empfehlung, Der Heimatlose, und ganz toll, dass er auch wirklich zum Bundesstart hier direkt in Erfurt, im Erfurter Kinoclub am Hörschlerufer läuft. Er ist am Wochenende um 20.40 Uhr zu sehen und von Montag bis Mittwoch läuft er um 16.20 Uhr, Der Heimatlose. Und das ist gut, dass wir diesen Film haben, weil du hast vollkommen recht, das ist sicherlich der beste Film, den wir in dieser Ausgabe von Zwei glorreiche Halunken anzubieten haben.
Gab doch noch einen.
Wir haben noch einen gefunden.
Auf der Resterampe doch noch ein guter.
Wir haben jetzt noch diesen auf der Resterampe gefunden, Der Heimatlose. Und das kann man schon mal sagen. Das war's mit dieser Ausgabe von Zwei glorreiche Halunken. Und um das schon mal anzukündigen, uns gibt's dann wieder am 12. September. Wir verweisen gern darauf, besonderes Wochenende, 12. 13. September, denn da ist das Kinofest in CineStar in Erfurt. Da werden alle Filme für 5 € gezeigt. Und in der Sendung reden wir dann über einen besonderen Film. Ich bin mir sehr sicher, dass wir den gut finden werden. Vaterland, der neue Film mit Hans Zischler und vor allen Dingen mit Sandra Hüller. Wir sagen tschüss und schalten rüber zu den Kollegen von der Freistunde. Tschüss.